HR Info Kulturlust. Die Sendung für die Sinne.
Mögen Sie Hörspiele? Mögen Sie vielleicht auch Live-Hörspiele? So wie Sie die Truppe um die Detektivgeschichten der drei Fragezeichen aufführt? Dann könnte auch Hörtheater das Richtige für Sie sein. Was Sie beim Hörtheater hören, sehen und miterleben können, darum geht es heute in der Kulturlust. Mein Name ist Viola Seife. Wir sind in Transsilvanien, im düsteren Schloss des Grafen Dracula. Der Graf will auf seine alten Tage nach London ziehen. Um letzte Details zu klären, hat er den Londoner Anwalt Jonathan Harker zu sich bestellt. Dem wird's bald ziemlich mulmig in den alten Mauern. Er merkt, dass Dracula tagsüber nie da ist, dass er nie was isst oder trinkt und dass er kein Spiegelbild hat. Harker will möglichst schnell abreisen, aber alle Türen sind verschlossen. Er ist gefangen. Ihm gelingt zwar die Flucht zurück nach London, aber da erst beginnt das wirkliche Grauen. So beginnt der Roman Dracula des Iren Bram Stoker. 1897 ist er erschienen, aber er fasziniert bis heute Menschen auf der ganzen Welt. Der blutrünstige, weißgesichtige Graf mit den scharfen Eckzähnen hat zu etlichen Verfilmungen angeregt und in der Literatur hat er eine ganze Horde von Nachwuchsvampiren hervorgebracht. Und jetzt kommt Dracula am Marburger Landestheater sogar als Hörtheaterstück heraus. Daniel Senf, Sie haben dieses Hörtheaterstück geschrieben und morgen Abend führen Sie es gemeinsam auf mit drei Schauspielkollegen. Was verstehen Sie unter Hörtheater?
Es ist eine Art Live-Hörspiel, wobei der Text von der Bühne aus gesprochen wird über Mikrofone. Wir zu sehen sind aber dabei und wir spielen von dem Platz aus, in dem wir uns befinden, jede Situation. Also wir bewegen uns nicht weg, wir sind da vor Ort, spielen die Situation, den Grusel, die Begegnung mit Dracula, die Begegnung auf dem Friedhof mit den Vampiren. Und dazu gibt es eine Soundinstallation, eine ziemlich aufwendige, mit 5, 6 Boxen, die diese ganze Situation noch unterstreichen. Also der Zuschauer kann sich über das Hören in die Situation hineinbegeben und das Gruseln nachempfinden. Und man sieht uns dabei auf der Bühne, wie wir das Ganze arbeiten.
Kann man den Grusel in einem Hörtheaterstück stärker nachempfinden als zum Beispiel in einem normalen Schauspiel?
Ich denke schon, weil der Kopf die Bilder zusammenstellt. Also es gibt kein riesen Bühnenbild, es werden keine Kulissen hin und her geschoben. Es ist nur das, was man eben vorrangig hört, was den Eindruck erweckt. Und die eigenen Bilder im Kopf spielen da manchmal schon ganz schön verrückt und unterstützen den Grusel.
Was hat Sie selbst daran gereizt, das Hören so in den Mittelpunkt eines Theaterstücks zu stellen?
Die Stimme, die Sprache, wie man Geschichten erzählt. Also es ist wie in der Kindheit. Man hört ein Märchen zum Beispiel, ich lese meinen Kindern auch gerne vor. Und dann sehe ich ja, wie die reagieren, wie die auf einmal weg sind, wie die ihre Fantasie aufmachen. Die Augen gehen in die Ferne und sie hören einfach nur noch zu und lauschen der Geschichte. Und genau dieser Effekt, der hat mich interessiert. Und das in Verbindung mit einem Hörspiel, also mit einem Live-Hörspiel, mit den Geräuschen noch unterstützt. Das ist das, was mich da fasziniert dran.
Dass dieses Theater quasi im Kopf stattfindet, glauben Sie, das ist auch der Grund dafür, dass solche Hörstücke inzwischen so einen immensen Zuspruch haben beim Publikum?
Ach, ich denke auf jeden Fall. Also wir sind ja so überflutet von Bildern, Fernsehen und Kino und Werbung überall. Ich denke, dass die Leute sich da schon ein bisschen sehen danach, so eine Art Ruhepunkt zu kriegen. Also einen Sinn quasi erstmal auszuschalten.
Ich glaube, in Deutschland am erfolgreichsten mit solchen Live-Hörspielen auf der Bühne sind mittlerweile die drei Fragezeichen. Die füllen ja mitunter locker, glaube ich, Stadien mit 20.000 Leuten. Ja. Was unterscheidet Sie von diesen Live-Hörspielen in Ihrem Hörtheater?
Ja, wir heißen ja auch Hörtheatrale. Und da steckt das Wort theatral, theatralisch, Theater drin. Und ich denke, dass das einen Unterschied ausmacht, dass wir Kostüme tragen. Ich habe zwar vorhin gesagt, dass es bei uns kein Bühnenbild gibt, aber es ist trotzdem ein Bild da. Also gerade im Fall von Dracula wird es so sein, dass die Zuschauer auf dem Friedhof sitzen. Es wird Erde im Zuschauerraum sein, man wird es auch mit riechen können. Also der theatrale Aspekt ist bei uns schon noch da. Wir sind auch weiß geschminkt. Und es gibt klar strukturierte Kostüme, also wir tragen jetzt zum Beispiel Gehröcke, die Frau Knetsch, die Lucy und die Mina spielt, wird sie auch nochmal umkleiden zwischendrin. Also wir lassen den theatralen Aspekt nicht raus, wir haben das ziemlich in Form gebracht, was bei den anderen als Kollegen, glaube ich, nicht so im Vordergrund steht. Da ist eben die Privatkleidung auf der Bühne zu sehen. Funktioniert ja auch wunderbar. Aber es macht zu uns einen Unterschied eben aus.
Das heißt, Sie orientieren sich bei den Kostümen an diesem historischen Stoff, also am 19. Jahrhundert.
Genau.
Ja. Sie haben gerade schon angesprochen, dass Sie eine eigene Gruppe gegründet haben. Und zwar zunächst gemeinsam mit Ihrem Kollegen Markus Klauk. Was war die Grundidee dieser Mini-Gruppe? Zwei Leute.
Ja, also ich habe mit Markus Klauk damals das Projekt gestartet, weil wir dachten, Hörspiel ist interessant, und da fiel uns ein, am spannendsten geht es natürlich, ein Hörspiel umzusetzen, wenn man einen Krimi nimmt. Und da wir beide sehr Sherlock Holmes und Dr. Watson Freunde sind, und das habe ich auch schon als Kind gehört und gelesen, und es gibt da auch schon ganz schöne Hörspiele, dachten wir, ja, das wäre doch ein schönes Format. Du bist Sherlock Holmes, ich bin Dr. Watson, die anderen Figuren spielen wir noch mit. Und das war das Interessante, das macht auch die Hörtheatrale aus, dass wir eben alle Figuren im Stück spielen. Wir sind nur zu vier, das heißt, dass auf jeden Schauspieler 2 bis 3 oder 4 Rollen nochmal kommen, die man eben sprachlich absetzen muss, was die Herausforderung des Ganzen auch ausmacht, dass man mit seiner Stimme unterschiedliche Figuren charakterisieren muss. Und das hat uns interessiert.
Frau Knetsch, Sie spielen 2 Rollen. Sie spielen die Lucy und Sie spielen die Mina im Dracula, in dem Hörtheaterstück am Marburger Landestheater. Was hat Sie denn an der Hörtheatrale gereizt? Wieso haben Sie da mitgemacht?
Also ich habe das natürlich mitbekommen, schon die Produktion vorher, die der Herr Senf und der Herr Klauk zusammen gemacht haben. Und ich fand es eigentlich immer sehr spannend, dass man eben seine Augen zumachen kann im Publikum und nur die Stimmen haben und die Effekte. Dass man aber auch sagen kann, jetzt sehe ich das mal, wie entsteht sowas? Oder auch, wie macht das ein Synchronsprecher? Und gerade Dracula war sowas, was mir persönlich einfach auch lag. Also ich mag gerne Gruselgeschichten.
Sie spielen ja, wie ich gesagt habe, unter anderem die Lucy. Das ist das erste Opfer von Dracula in London. Mhm. Und da reicht es ja nicht, dass Sie so eine besonders schaurig schöne Vampirin spielen. Sie müssen sogar singen. War Ihnen das klar, dass Sie da nicht nur 2 Rollen spielen müssen, sondern dass Sie quasi auch Musical-Darstellerin sein müssen?
Ja, also so vorher wusste ich das nicht so genau, aber der Herr Senf und ich, wir spielen ja im selben Ensemble am Hessischen Landestheater, und ich glaube, er wusste schon, dass ich ganz gerne singe. So, ich fand es jetzt nicht so ungewöhnlich, dass ich auch mal singen würde.
Sondern hat sie eher gereizt?
Ja, die Art und Weise mochte ich auch gern, weil so singt man im normalen Theatermusical eigentlich meist nicht.
So, und wir hören jetzt einen Ausschnitt mit Ihnen aus dem Hörtheaterstück Dracula, das morgen Abend im Marburger Landestheater zu hören und zu sehen ist.
Sie ist tot, ist es nicht so?
In der Tat.
Es kann ihr also kein weiteres Leid geschehen. Aber sollte sie nicht tot sein, dann...
Was soll das heißen? Ist Ihnen ein Fehler unterlaufen? Haben Sie sie lebendig begraben?
Ich sagte nicht, dass sie noch lebt. Ich will sagen, dass sie untot ist.
Aber bitte!
Warten Sie es ab.
Hier ist das Grabmal der Familie Westenra.
Arthur und Sie, Suart, gehen hinter die Eibe auf der anderen Seite des Grabes. Und ich bleibe hier.
Ist gut, Professor. Es ist kalt, Arthur.
Ja.
Ich will hier weg.
Still.
Sehen Sie. Sehen Sie dort die weiße Gestalt.
Das ist Lucy. Sie bleibt stehen. Oh mein Gott, schauen Sie ihr Kleid. Sie starrt uns an. Und ihr Mund. Oh mein Gott.
I get a taste of blood in my mouth when you're near. A feeling that's too painful to bear. You get a look, a fear on your face with me here. A feeling that shivers down your skin. Try to resist, but I'm just just not finished with you yet. With you yet, with you yet, with you yet. With you yet, with you yet, with you yet.
Ausschnitt aus dem Hörtheaterstück Dracula von Daniel Senf nach dem Roman von Bram Stoker. Die Musik hat Stefan Kessel geschrieben. Herr Senf und Frau Knetsch, wie sieht das eigentlich aus? Wir haben jetzt ganz viel über gruselige Situationen auf der Bühne gehört. Ist das eigentlich nur schaurig, Ihr Stück? Oder nur spannend, Ihr Stück? Oder gibt es auch mal so ein paar Momente, wo man sich dann vielleicht mal zurücklehnen kann?
Also wir haben die Erfahrung gemacht, als wir letztens gespielt haben, dass die Leute teilweise ausgeschüttet haben vor Lachen, weil die Situationen so komisch sind. Weil wir sitzen auf diesen Stühlen, auf diesen Barocken und spielen die Situation. Sie müssen sich vorstellen, da wird jemand gebissen. Und das muss man ja irgendwie auch darstellen. Und dann sieht man unser Gesicht und die Leute lachen einfach. Also es ist schon mit viel Humor und es ist manchmal auch ein bisschen Ironie dabei und Augenzwinkern, oder Franziska?
Ja, doch. Speziell an den Gruselstellen, wo man sich denkt, da käme dann der große Special-Effekt raus im Kino. Die gibt es ja bei uns.
Das heißt, Sie beißen nicht live auf der Bühne?
Doch, es wird live gebissen.
Es wird live gebissen. Aber wir sind 2 Meter voneinander entfernt.
Okay. Also man kann das vielleicht so sagen, der Kollege beißt in einen Apfel.
Das entstand daraus, dass wir das Geräusch aufgenommen haben und ich das mit einem Apfel gemacht hatte. Und da haben wir gedacht, ach, das machen wir doch live genauso.
Der Apfelvampir bist.
Richtig,
genau.
Sie haben vorhin ja auch schon gesagt, Daniel Senf, dass die Sounds, die Geräusche bei Ihnen im Stück eine ganz besonders große Rolle spielen. Ist das insgesamt so, dass der Sounddesigner in einem Hörtheaterstück eine größere Rolle hat als sonst im Theater?
Definitiv. Also unser Bühnenbild ist im Grunde der Sound. Darauf bewegen wir uns. Die Geräusche, die Musik, die Atmosphäre, der Wind, die Äste, die knarzen und die geben dem Ganzen diese Spannung. Man kann da einfach viel ausleben. Der Ben Streibig hat das gemacht. Der hat ganz viel zu tun gehabt. Also ich habe das Stück geschrieben und daraufhin haben wir uns dann getroffen und haben dann besprochen, was für einen Sound wir machen. Und das ist eine endlose Arbeit gewesen, weil uns immer noch mehr einfiel, immer noch mehr einfiel. Wir mussten die Sounds ja auch produzieren, also die Geräusche. Es gibt da so eine Stelle, wo der Jonathan Harker sich im Schloss rasiert und auf einmal steht Dracula hinter ihm und er schneidet sich, weil er sich so erschrickt, weil er ihn nicht wahrgenommen hat. Und das haben wir auch mit dem Geräusch unterstützen wollen. Und dann hat sich der Ben Streibig da auf den Weg gemacht und hat sich überlegt, wie er das umsetzen kann. Und das ist ganz witzig geworden.
Sitzt er eigentlich mit bei Ihnen auf der Bühne?
Nein, der sitzt am Technikerpult, am Front of House oder FOH, wie man sagt. Aber wir haben halt direkten Kontakt über die Rechner, also wir kommunizieren da über Blicke ganz stark. Also er hat die Sounds vorproduziert und ich steuere die Sounds während der Show von der Bühne aus live.
Haben Sie eigentlich vielleicht auch vor, mit dem Stück mal auf Tournee zu gehen? Ist das so ein Traum?
Das ist in Planung, nur suchen wir jetzt noch jemanden, der uns da unterstützen kann, weil das natürlich für mich Riesenaufwand bedeutet, das Ganze zu organisieren. Aber es gibt auch Anfragen schon von außerhalb von Marburg, also wir sind schon über die Stadtgrenze von Marburg hinaus bekannter geworden und da gibt es auch schon Anfragen, wann wir denn mal rumkommen würden. Aber ich bin ja auch im Job am Hessischen Landestheater Marburg, wie die Franziska Knetsch auch. So ein bisschen eine Zeitfrage, das zu organisieren. Und es wäre halt prima, wenn wir irgendwann jemanden finden, der Interesse hat, uns als Hörtheatrale sozusagen zu vertreten.
Aber bevor das passieren wird, findet jetzt erstmal die Premiere des Hörtheaterstücks Dracula von Daniel Senf statt. Und die können Sie morgen Abend live erleben im Hessischen Landestheater in Marburg in der Schwanallee und zwar ab 19.30 Uhr. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar Karten an der Abendkasse, oder?
Ja, es gibt noch ein paar wenige Karten, ja.
Okay, ganz herzlichen Dank an Sie, Daniel Senf und Franziska Knetsch.
Gern.
Sie hören HR Info Kulturlust. So wie sich hervorragend Live-Hörspiel mit Theater verbinden lässt, so können auch Live-Opernübertragungen und Kino bestens miteinander auskommen. In der Rhein-Main-Region entdecken das immer mehr Kinobetreiber. Sie zeigen auf großen Leinwänden Live-Übertragungen aus der Metropolitan Opera in New York. Zwar kostet es mehr als ein normales Kinoticket, aber viel weniger als ein Besuch in der Met. Und Wetten, so nahe wie im Kino, können Sie Sängerinnen wie Anna Netrebko an der Met selbst niemals sehen.
Geballte Ladung Oper auf der 18 Quadratmeter großen Leinwand im Festivalkino in Darmstadt. Enrico Sinner, Betriebsleiter der Kinopolis Kinos in Darmstadt, hat den Saal des Festivalkinos technisch aufrüsten lassen.
Also wir haben einen digitalen Projektor der neuesten Generation installiert, wir neue Musikanlage, wir mussten eine Satellitenanlage installieren, eine Satellitenanlage, die sogar aus 3 Satelliten besteht, um halt unterschiedliche Signale aufzunehmen. Wir haben unser Soundsystem erneuert. Also wir mussten sehr viel Geld in die Hand nehmen, um das Ganze überhaupt möglich zu machen.
Das Festival in Darmstadt bietet großzügige, bequeme Sessel mit Armlehnen und unschlagbarer Beinfreiheit. Der Saal für 86 Personen ist zudem so steil gestuft, dass man von allen Plätzen hinterkopffreie Sicht hat. Die Kinopolis-Kinos von Firnheim bis in den Taunus bieten den Operngenuss insgesamt 8-mal in dieser Saison. Katrin Rosenhainer vom Marketing der Kinokette.
Also wir haben natürlich einerseits auch die Opern- und Theaterfans, aber andererseits auch die kulturinteressierten Kinogänger, die dann sagen, ja, wenn das bei mir im Kino übertragen wird, warum gehe ich da nicht mal rein und gucke mir das mal an, wie das abläuft? Und es gibt ja 8 Veranstaltungen. Wenn das beim ersten Mal gefällt, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann auch eine Sogwirkung hat und dann die Leute immer wieder kommen.
So erschließt das Kino Publikum für die Oper, das ums Theater bisher eher einen Bogen machte. Manche gehen dann auch mal tatsächlich in eine Opernvorstellung. Die Kooperation mit der Met gibt es bereits in Großstädten wie Frankfurt und Mainz. Hier hat sich ein treues Stammpublikum für die Oper im Kino entwickelt. Im CineStar Metropolis in Frankfurt wird jetzt auch Ballett auf der Leinwand geboten, per Satellit live aus dem Bolschoi-Theater. Wie aber kommt es zur Anfangszeit 19 Uhr in den Kinosälen in Hessen, wenn die Oper zeitgleich live in New York aufgeführt wird? Kinopolis Betriebsleiter Sinner.
New York ist 6 Stunden hinter uns. Das heißt, in New York, in der Metropolitan Opera, gibt es um 13 Uhr eine Veranstaltung, die genau den gleichen Namen hat, weil sie halt bei uns um 19 Uhr übertragen wird.
Im Festival in Darmstadt herrscht so etwas wie Kellerbar-Atmosphäre. Das will Katrin Rosenhainer nutzen.
Am Anfang machen wir einen Sektempfang. Wir begrüßen jeden Gast. Und er bekommt ein Glas Sekt. Ja, also insgesamt können Sie sich auf so einen ganz stilvollen Opernabend freuen. Es gibt ein ausgewähltes Sortiment an der Theke, wie zum Beispiel Nüsse oder auch warme Brezeln. Und es gibt eine exklusive Auswahl an Bio-Weinen.
29 Euro kostet der Opernbesuch im Kino. Das ist billiger als ein Besuch in New York. Aber die Opernhäuser in Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden bieten fürs gleiche Geld ebenfalls tolle Opern von Wagner bis Verdi mit Bühnenakteuren zum Anfassen, auch wenn die nicht Anna Netrebko heißen.
Voll im Trend Live-Übertragungen aus der Metropolitan Opera in New York in Kinos der Rhein-Main-Region. Das war Stefan Willert für HR Info Kulturlust. Auch in unserem letzten Beitrag geht es um ein Cross-Media-Projekt. Die skurrile Geschichte eines Lese- und Kunstprojekts erzählt uns jetzt Thomas Schmidt aus New York.
Wenn Schäfchen zählen, das Glas warme Milch mit Honig oder die Lieblingsmeditations-CD versagen und der rastlose New Yorker sich noch immer schlaflos in den Kissen wälzt, dann schlägt die späte Stunde von Madhu Kazar. Ich komme zur Zu-Bett-Geh-Zeit ins Haus und lese vor, sagt die 36-Jährige. Ein bequemer Stuhl im Schlafzimmer und eine Textvorlage, egal ob Roman, ein Gedichtsband oder ein Sachbuch, das ist alles, was Madhu verlangt. Denn ihr Service ist keineswegs kommerziell zu verstehen, sondern Teil eines langfristig angelegten Kunstprojektes. Dabei geht es um Gastfreundschaft und die Gefühle, die sich entwickeln, wenn man einen wildfremden Menschen in die Intimsphäre seines Schlafzimmers einlädt. Bisher, sagt sie, konnte bei diesen Blind Dates zur späten Stunde die verständliche Nervosität erstaunlich schnell überwunden werden.
Sobald ich den Menschen in seiner Wohnung treffe, löst sich die Spannung. Denn auch mein Gegenüber fragt sich, wer ist diese Person? Aber sobald wir uns begrüßt haben, schwinden die Bedenken.
Dennoch, ein Besuch an der Bettkante völlig unbekannter Menschen, das könnte auch zu Gedanken führen, die wenig mit Literatur und noch weniger mit Einschlafen zu tun haben. Die attraktive US-Inderin ist sich dieses Risikos durchaus bewusst und sorgt deshalb, so gut es geht, bei ihren Hausbesuchen vor.
Es weiß immer jemand, wo ich hingehe. Außerdem erkundige ich mich schon über meine Gastgeber. Trotzdem bleibt natürlich ein gewisses Wagnis. Aber das ist auch Teil des Projekts.
Bislang sind alle Einsätze Madus, sie hat ausschließlich Zuhörerinnen, nicht nur harmonisch, sondern auch überaus erfolgreich verlaufen. Trotz der anfänglichen Aufregung waren bis auf einen einzigen Fall alle innerhalb maximal einer halben Stunde sanft entschlummert. Egal, aus welchem Buch Madhu vorgelesen hatte. Die meisten Texte sind ihr unbekannt. Die Bandbreite reicht von Roald Dahls Danny oder die Fasanenjagd über John Fowles, die Geliebte des französischen Leutnants, zu Franz Kafkas Die Verwandlung. Manchmal fordert der Lesestoff von Madhu mehr als nur literarisches Interesse, nämlich auch volle Konzentration. Einmal bat sie eine Jurastudentin, ihr aus dem US-Gesetzbuch vorzulesen. Mache ich, habe ich gesagt, solange ich dabei nicht selbst einschlafe, lacht Madhu. Sie nimmt alle ihre Bettgeschichten auf Tonband auf, die Aufzeichnungen sollen später in ihrem Kunstprojekt verarbeitet werden. Vielleicht enthüllt sie dann auch die bislang wohl skurrilste Episode ihrer Gute-Nacht-Vorlesungen. In einem Fall musste sie nämlich eine ihrer Zuhörerinnen ungeplant wieder aufwecken. Als sich Madhu wie üblich nach erfolgreicher Einschlafhilfe dezent aus dem Apartment schleichen wollte, war sie eingesperrt. Die Wohnungstür war verschlossen.
Ein etwas anderes Kulturprojekt. Ungewohnt, weil uns ja meist sehr vertraute Menschen Gute-Nacht-Geschichten erzählen oder vorlesen. Aber weiß man, ob sich so etwas nicht auch bei uns durchsetzen könnte? HR-Info Kulturlust wird den Trend im Blick behalten. Danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Viola Seife. Unsere Sendung gibt es wie immer auch im Internet unter hrinforadio.de.